Als Eisenpfeil aus Ohulan-Kutasch hinausdampfte, legten sich fast alle schlafen. Feucht hatte das Schlafabteil, das ihm zugewiesen war, an die im Kampf Verwundeten abgetreten und haute sich im Dienstwagen in eine Koje. Sie war ausreichend bequem, wenn man ohnehin die Augen kaum noch aufhalten konnte und Detritus nicht schnarchte. Zeit seines Lebens hatte Feucht unter allen möglichen Umständen schlafen können. Abgesehen davon war der Dienstwagen irgendwie die Narbe des Zuges. Obwohl er selbst nicht wusste, wie er es machte, gelang es ihm doch immer im Schlaf mit einem halben Ohr zu lauschen. Nun genoss er die vertrauten Geräusche der Reise. Das Schaukeln lullte ihn ein, bis ihn irgendwo auf der Strecke das Kreischen von Lokomotivrädern in höchster Not und das Quietschen gequälter Bremsen in die Wirklichkeit zurückkatapultierten. Draußen war es immer noch dunkel. Feucht wankte gerade schläfrig über den Tieflader, als im Wagen davor die Türen geöffnet wurden und das Getrappel eiliger Füße zu hören war, die zum gepanzerten Abteil des Königs liefen. Es war leer. Davor stand ein Zwergenwächter und sagte: »Der König ist zum Führerstand gegangen!« Er sah verlegen aus. »Ich wollte ihn ja überreden, dass er mich mitnimmt. Aber was soll ich machen? Er ist der König!«
»Keine Sorge«, erwiderte Feucht. »Halte einfach hier die Stellung. Ich gehe mal nachsehen.«
Er wusste, dass es für solche Fälle vorgeschriebene Abläufe gab. Aber wo war der König? Es war immer dasselbe mit diesen Majestäten. Sie konnten noch so vernünftig und verständnisvoll sein. Letztendlich waren sie doch der Meinung, dass so etwas wie Sicherheitsvorschriften nur für andere Leute galt. Feucht suchte fieberhaft weiter, sprang schließlich neben die Schienen und rannte am Zug entlang zur Lok, wo er den schon ziemlich rußbesprenkelten König im Gespräch mit Dick Simnel fand. Weiter vorne auf den Gleisen waren blasse Flammen zu sehen. Simnel machte ein sehr ernstes Gesicht.
»Nur gut, dass der König gerade hier vorne war, denn jemand hat den Lokvogelflitzer dort vor uns entgleisen lassen. Und wenn der König nicht gewesen wäre, hätte es uns auch erwischt. Er kann im Dunkeln sehen.« »Ah, Kommandeur Mumm«, sagte der König zu Mumm, der ebenfalls herbeigeeilt kam. »Sie müssten doch besser als jeder andere Mensch über das an die Dunkelheit gewöhnte Auge Bescheid wissen. Da vor uns liegt eine lange Gerade. Und Dick hatte die Entgleisung nicht gesehen, aber ich schon, gerade noch rechtzeitig. Wahrscheinlich hat es da vorne Verletzte gegeben.« Schon rannte der König auf die Flammen zu, wobei er die traditionelle Zwergenstrategie anwandte, immer direkt auf den Feind loszugehen, und zwar mit so viel Waffen, wie man nur tragen konnte. Mumm holte ihn ein und warf ihn gerade noch rechtzeitig zu Boden, als eine gewaltige Detonation die Bäume erschütterte und von den Bergen widerhallte. Der Kessel des Flitzers war explodiert. Jetzt breitete sich vor ihnen nur noch ein warmer Nebel aus, in dem es hin und wieder metallisch klickte. Mumm stellte den König wieder auf die Beine und sagte:
»Entschuldigt diese Lèse Majesté, aber ihr wisst bestimmt, dass wir Mumms in der Vergangenheit schon deutlich weitergegangen sind. Ihr hättet besser zuhören sollen. Die Besatzung des Lokvogelflitzers hatte Anweisung, bei einem Angriff so schnell wie möglich das Weite zu suchen. Aber erst, nachdem sie den Notstöpsel am Kessel arretiert haben.« »Ach ja, Herr Tafelwart, da sieht man mal wieder, wie schnell man im Ernstfall in seine alten Gewohnheiten zurückfällt.«
»Das dürfte den Saukerlen eine Lehre gewesen sein«, sagte Dick, der sich keuchend zu ihnen gesellte. »Jetzt überlegen Sie es sich bestimmt zweimal, ob Sie noch mal an einer meiner Maschinen herumfummeln.«
Die Besatzung des Flitzers befand sich ein Stück weiter in einem kleinen Graben, wo sie Deckung genommen hatten. Er war früher einmal von Fröschen bewohnt gewesen. Bedauerlicherweise war das immer noch so, und einige der designierten Leibwächter erhoben sich mit reichlich zerfetzter Kleidung aus dem kleinen Sumpf, und der Schlamm an diesen Fetzen hüpfte zum Teil noch. Grinsi Kleinpo jedoch machte ihrem Namen alle Ehre und grinste übers ganze Gesicht. Von Greggs war nirgendwo etwas zu sehen. Aber noch während Feucht sich aufmerksam umschaute, fiel aus einem Baum ein Arm herab, dessen Hand noch immer fest eine Keule umklammerte. Und falls man sich etwas genauer umsehen wollte, was niemand wollte, aber alle trotzdem taten, bemerkte man etliche Anzeichen dafür, dass Greggs und Wühler und viele andere aus der dunklen Unterwelt an dieser Stelle das Zeitliche gesegnet hatten. Dank des explodierten Kessels ruhten sie jetzt nicht nur in Frieden, sondern auch in lauter kleinen Teilchen. Detritus tauchte aus der Dunkelheit auf und sagte,
»Einer oder zwei von denen waren noch da draußen. Jetzt nicht mehr!«
Mit lautem Scheppern schleuderte er einen Brustharnisch auf den Boden.
»Bei euch alles in Ordnung, Jungs?« erkundigte sich Simnel bei den Ingenieuren. »Schade um den Flitzer. Es tut weh, eine Lokomotive abzuschlachten. Außerdem haben wir jetzt keinen Pfadfinder mehr und auch keine Ersatzlok. Wir müssen die Schienen freiräumen. Die Reste sammeln wir auf dem Rückweg ein und bauen einen neuen Flitzer daraus. Inzwischen haben wir den Dreher ziemlich gut raus. Aber wenn ihr Fetzen von Mikrokette findet, so wie das Stück hier«, er zeigte auf den Arm mit der Axt in der Hand, »nehmt ihr sie sofort mit, ja? Wie du mir, so ich dir. Jedenfalls wird das wieder eine schöne Trophäe für Eisenpfeil.«